Viktor Meyer-Schönberger und Thomas Ramge. Das Digital. Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus. Der industrielle Kapitalismus hat ausgedient. Er galt über 2 Jahrhunderte lang als Heilsbringer und Wohlstandsgarant. Aber inzwischen stößt er an seine Grenzen. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 wissen wir, wie ineffizient und undurchsichtig unsere Märkte wirklich sind. Höchste Zeit also für eine neue Wirtschaftsära. Herzlich willkommen im Datenkapitalismus. So wie Das Kapital von Karl Marx im 19. Jahrhundert die großen Fragen des angebrochenen Industriezeitalters untersuchte, nehmen Thomas Ramge und Viktor Meyer-Schönberger in Das Digital das digitale Zeitalter in den Blick. Eine besondere Rolle kommt dabei den Daten zu. Wirtschaftswissenschaftler wissen längst um ihre Bedeutung als Schmiermittel des Marktes. Doch durch die neuen digitalen Möglichkeiten tun sich bisher ungeahnte Chancen auf. Und Gefahren. Konzentrieren sich Daten in den Händen weniger, ist der freie Wettbewerb gefährdet. Doch wenn die Politik einen fairen Umgang mit ihnen gewährleistet, können sie uns mehr Freiheit und Wohlstand verschaffen als je zuvor. Wie das genau funktionieren kann, erfährst du in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Koordination ist der Motor unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Angenommen, du steigst völlig aus der Gesellschaft aus und ziehst in eine Höhle. Du könntest vermutlich irgendwie überleben, indem du selbst Gemüse anbaust und Früchte pflückst. Aber was, wenn du gern ein Fahrrad hättest oder neue Schuhe? Solche Bedarfsgegenstände könntest du nahezu unmöglich selbst herstellen. Du könntest sie dir aber von jemandem besorgen, dem du im Gegenzug etwas gibst, was du entbehren kannst. Du müsstest dich also mit anderen Menschen koordinieren. Unser Beispiel veranschaulicht, wie wichtig Koordination, also das Aufeinanderabstimmen verschiedener Vorgänge für unsere Gesellschaft ist. Sie ist die treibende Kraft hinter unserer evolutionären und zivilisatorischen Entwicklung. Als unsere biologischen Urahnen anfingen, aufrecht zu gehen, wurden sie dadurch sichtbarer für Raubtiere und damit auch verwundbarer. Sie mussten sich koordinieren, um sich vor Gefahren zu warnen und einander ihre neuen Fähigkeiten zur Herstellung von Werkzeugen zu vermitteln. Von da an ging es steil aufwärts. Bis heute beruhen alle unsere zivilisatorischen Errungenschaften auf unserer Fähigkeit, Wissen weiterzugeben, Aufgaben zu teilen und Tätigkeiten abzustimmen. Der Bau der Pyramiden von Gizeh und die Herausgabe der ersten Enzyklopädie waren nur möglich, weil die Menschen stets ihr geballtes Wissen zusammentrugen. All diese Koordination beruht wiederum auf unserer Fähigkeit, einander komplexe Informationen zu vermitteln. Je effektiver wir kommunizieren, desto besser können wir uns koordinieren. Denken wir nur daran, wie die Erfindung der Schrift, des Telefons und schließlich des Internets unseren Austausch und damit unsere Entwicklung als Gesellschaft beschleunigt haben. Mit diesen Entwicklungen hat sich unsere Koordination natürlich fundamental verändert. Unsere moderne Gesellschaft koordiniert ihre Interessen und Tätigkeiten heute im Wesentlichen über 2 Mechanismen: Märkte und Unternehmen. Beide funktionieren nach ganz unterschiedlichen Prinzipien der Koordination. Unternehmen sind zentral organisiert. Alle Informationen laufen linear an der Spitze zusammen, wo die Führungsriege Entscheidungen für die ganze Firma trifft. Märkte dagegen sind dezentral organisiert. Es gibt keine zentrale Instanz, die den Marktteilnehmern Entscheidungen vorschreibt. Ein Bäcker bietet seine Weizenbrötchen für alle sichtbar zu 25 Cent pro Stück feil. Die Verbraucher können dann frei entscheiden, ob sie dieses oder doch ein Körnerbrötchen für 45 Cent kaufen. Durch diese Dezentralität gelten Märkte in der Regel als flexibler, reaktionsschneller und weniger störanfällig als Unternehmen. Es hat sich aber bereits wiederholt gezeigt, dass Märkte auch gewaltige Schwachstellen haben. Blink Nummer 2. Moderne Märkte sind preisbasiert und damit ineffizient. Adam Smith beschrieb die regulierende Kraft der Marktwirtschaft vor über 200 Jahren als eine unsichtbare Hand. Indem jeder seinen eigenen Interessen nachgeht, reguliert sich der Markt wie von selbst, eben wie durch eine unsichtbare Hand gelenkt. Das klingt bis heute gut, hat aber einen großen Haken. Denn ein Markt kann nur effizient sein, wenn auch ein reibungsloser Informationsfluss zwischen den Akteuren gewährleistet ist. Die Käufer am Markt brauchen so viele Informationen wie möglich, um das beste vorhandene Angebot zu finden. Die Verkäufer wiederum müssen möglichst viel über die Wünsche der Käufer wissen, um ihnen die passenden Produkte zu optimalen Preisen anzubieten. Das Problem ist, auf unseren modernen Märkten sind das meist mehr Informationen, als wir kognitiv überhaupt verarbeiten können. Nehmen wir an, du willst einen Schuh kaufen. Selbst wenn du weißt, dass du Sneaker oder Sandalen suchst, gibt es hunderte Hersteller und viele andere Parameter, die deine Entscheidung beeinflussen könnten. Zum Beispiel die Herstellungsbedingungen, Kundenbewertungen zur Qualität oder der Trendfaktor. Du würdest es im Leben nicht schaffen, alle verfügbaren Informationen einzuholen und zu vergleichen. Also verlässt du dich auf den Preis. Preise verdichten unsere Informationen und Präferenzen zu einer Einheit, die uns die Entscheidungen am Markt erleichtert. Preise geben uns die Möglichkeit, Transaktionen miteinander zu vergleichen. Ohne sie müsste ein Bäcker jedes Mal überlegen, ob er sein Brot gegen eine Kiste Äpfel, zwei Hühnerschenkel oder eine Handseife eintauschen soll. Der Geldpreis einer Ware oder Dienstleistung steht meist stellvertretend für ihren Wert. Wir sprechen daher auch von preisbasierten Märkten. Das Problem dabei: Bei der Verdichtung von Informationen zu Preisen gehen häufig wichtige Details verloren. Ein Preis kann eine grobe Orientierung bieten, aber nie die ganze komplexe Realität hinter einer Transaktion abbilden. Wenn du etwa Schuhe für 50 Euro kaufen willst, musst du in Erwägung ziehen, wie dringend du sie brauchst, wie gut sie dir gefallen und wie viel Geld du im Moment im Portemonnaie hast. Der Schuhverkäufer weiß allerdings nichts von deinem inneren Abwägen. Und so kann er sein Angebot auch nicht optimal an deine Präferenzen anpassen. So wärt ihr mit einem Rabatt von 10 Euro vielleicht ins Geschäft gekommen. Weil ihm diese Information aber fehlt, wird er die Schuhe am Ende vielleicht nur für den halben Preis an jemand anderen los. Ein Verlustgeschäft also. Abgesehen davon ist auch die Preisgestaltung nicht transparent und kann zum Nachteil der Verbraucher manipuliert werden. Von diesem Verkaufstrick hat sogar schon Steve Jobs Gebrauch gemacht. Als er das erste iPad vorstellte, behauptete er, Experten hätten ihm einen Verkaufspreis von 999 US-Dollar vorgeschlagen, was ziemlich aus der Luft gegriffen war. Durch geschickte Einsparungen aber sei Apple in der Lage, das Gerät für die Hälfte anzubieten. Das Resultat? Das neue iPad erschien plötzlich als echtes Schnäppchen, obwohl es das gar nicht war. Wir sehen, Preise bringen die Akteure an den Märkten nicht effizient genug zusammen. Im schlimmsten Fall verzerren sie die Märkte sogar, statt sie abzubilden. Zum Glück gibt es Alternativen. Blink Nummer 3. Mit großen Datenmengen und passenden Technologien verbessern wir die Märkte. Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an digitale Daten denkst? Künstliche Intelligenz, Online-Banking oder Datenschutzrechte? Die Digitalisierung ist bereits dabei, unser Leben fundamental zu verändern. Für die Marktwirtschaft hat sie noch eine andere, ganz grundlegende Bedeutung: die Loslösung vom Preis. Durch die Digitalisierung sind wir in der Lage, große und komplexe Datenmengen schnell und günstig zu übertragen. So können die Akteure am Markt theoretisch ungefiltert auf all die Informationen und Präferenzen zugreifen, die sie benötigen, um die optimalen Entscheidungen zu treffen. Und müssen sich nicht mehr am Preis orientieren. Für den Übergang vom preisbasierten zum datenbasierten Markt brauchen wir allerdings drei Schlüsseltechnologien: Ontologien, Matching-Algorithmen und lernende Systeme. Sehen wir uns das der Reihe nach an. Eine Ontologie bezeichnet in diesem Zusammenhang die Verschlagwortung einer größeren Datenmenge. Oder anders ausgedrückt, ein großer Satz von Informationen wird so hierarchisch strukturiert, dass du ihn durchsuchen kannst. Du kennst das Prinzip aus Online-Shops, bei denen du deine Suche durch Filter auf deine individuellen Bedürfnisse anpassen kannst. Du fängst zum Beispiel mit der Suche nach einem Hemd an und wirst immer spezifischer. Du filterst sukzessive nach Anlass, Passform, Farbe und schließlich nach Preis. Inzwischen wird die Verschlagwortung auch auf komplexere Produkte wie Online-Diskussionen und Bildinhalte übertragen. Denken wir zum Beispiel an die Hashtags der sozialen Medien. Der amerikanische Fernsehsender ESPN beschäftigt sogar Mitarbeiter, die bei Aufzeichnungen von Sportereignissen in Echtzeit Tags eingeben. So kann zum Beispiel ein Tennisfan später im Online-Video direkt zu den Höhepunkten springen. Zum Beispiel Roger Federers fulminantem Comeback im dritten Satz. Ontologien helfen also, große Datenmengen überschaubar zu machen. Wenn die Entscheidung für ein Produkt angesichts der Informationsmenge anschließend immer noch zu schwer ist, kommen die Matching-Algorithmen ins Spiel. Sie helfen dir als User, deine persönlichen Präferenzen mit dem vorhandenen Angebot abzugleichen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Musikstreaming-Dienste wie Spotify oder Deezer. Die Algorithmen sammeln Informationen zu deinen Hörgewohnheiten und schlagen dir dann Künstler oder Titel vor, die dir gefallen könnten. Um solche Muster im Verhalten von Verbrauchern zu finden, setzen die Anbieter lernende Systeme ein. Solch ein System registriert im Hintergrund dein Nutzerverhalten und passt seine Angebote fortlaufend daran an. Amazon zum Beispiel protokolliert ganz automatisch, welche Produkte du dir auf der Website ansiehst und gibt dir anschließend passende Kaufempfehlungen. Die Datenrevolution wird aber nicht nur die Märkte, sondern auch die Unternehmen betreffen. Blink Nummer 4. Die Automatisierung kann Unternehmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Es ist relativ einfach. Gut informierte Unternehmer treffen die besseren Entscheidungen. Was heute selbstverständlich klingt, musste man sich in der Geschichte aber erst hart erarbeiten. Ein Pionier in der Hinsicht war der britische Unternehmer Josiah Wedgwood, der im 18. Jahrhundert das englische Töpferhandwerk industrialisierte. Er war einer der ersten, der systematisch seine verbrauchten Rohstoffe sowie sämtliche Arbeitsschritte in seiner Manufaktur protokollierte. So verschaffte er sich einen Überblick über alle Kosten, die in der Produktion anfielen, und konnte so sinnvollere Entscheidungen fällen. Und ganz nebenbei erfand er damit das, was wir heute unter Kostenrechnung verstehen. Weiterentwickelt hat diesen Ansatz dann der US-amerikanische Ingenieur Frederick Taylor. Er perfektionierte das systematische Datensammeln. Er dokumentierte zum Beispiel Arbeitsabläufe, um die optimale Zeit pro Arbeitsschritt zu ermitteln. Damit begründete er das sogenannte Scientific Management und gilt bis heute als der Vorreiter der unternehmerischen Datenerhebung. Nun könnte man fragen, warum Unternehmen denn immer noch Fehler machen, wenn sie ihre Entscheidungen auf akribisch gesammelte Informationen stützen können. Nun, Unternehmer sind und bleiben Menschen. Und die sind anfällig für sogenannte kognitive Verzerrungen. So hat die Verhaltensökonomie gezeigt, dass wir Informationen oft auf eine Weise deuten, die mit unseren bisherigen Erfahrungen und Erwartungen vereinbar ist. Das wird als Bestätigungsfehler bezeichnet. Bei einem Attributionsfehler wiederum führen wir das Verhalten einer Person bevorzugt auf deren individuelle Eigenschaften zurück, statt soziale Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Auch hier können Daten helfen, Entscheidungsprozesse zu automatisieren und zu verbessern. Zugegeben, die Abläufe in einem Unternehmen sind weniger regelmäßig als die Ereignisse an den Märkten, wo Algorithmen bereits jetzt oft bessere Entscheidungen treffen als Menschen. Im Management geht es nicht nur ums Kaufen und Verkaufen, sondern auch um sensible Anliegen im Personalwesen oder komplexe Organisationsstrukturen. Auf höherer Verantwortungsebene sind solche Entscheidungen nicht repetitiv genug, als dass Algorithmen aus ihren Erhebungen lernen könnten. Innerhalb einer Abteilung oder eines bestimmten Aufgabenbereiches aber sind viele Prozesse regelmäßig genug, um sie zu automatisieren. Das ist sowohl günstiger als auch effektiver, als die Tätigkeiten weiter von Menschen ausführen zu lassen. Das Startup Daisy Intelligence bietet bereits jetzt lernende Systeme für Einzelhändler an, die häufig dieselben Entscheidungen in den Bereichen Bestellung, Lagerung, Preisgestaltung und Produktplatzierung treffen müssen. Und die japanische Versicherungsgesellschaft Fukoku ließ schon 2016 bestimmte Entscheidungen über Versicherungsansprüche von einer KI-betriebenen Software übernehmen. Die Automatisierung wird in der Arbeitswelt schon in absehbarer Zeit eine immer größere Rolle spielen. Das gilt auch für Banken. Blink Nummer 5. Auch Banken müssen stärker mit Daten arbeiten, weil Geld an Bedeutung verliert. Bisher haben die traditionellen Geschäftsbanken davon profitiert, dass Geld in unserer Wirtschaft so wichtig ist. Geld ist Zahlungsmittel und Wertspeicher zugleich und hat über den Preis zusätzlich eine wichtige Informationsfunktion. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Die Banken verlieren nämlich ihren Sonderstatus als Finanzdienstleister. Die Banken hatten lange Zeit eine privilegierte Position. Sie haben das Geld verwahrt und damit gearbeitet. Sie saßen an der Schnittstelle zwischen Privatanlegern und Kapitalwirtschaft und konnten ihren Kunden mit ihrem Wissen über die Märkte wertvolle Beratungsservices anbieten. Doch je stärker das Marktgeschehen durch die Auswertung von Daten bestimmt wird, desto irrelevanter wird die Informationsfunktion des Geldes. Die Banken konkurrieren in ihrer Beraterrolle plötzlich mit Finanzstartups, sogenannten Fintechs, die datenversierter sind und ihre Kunden oft preiswerter und effektiver beraten können. Viele Banken versuchen, mit den neuen Wettbewerbern mitzuhalten, indem sie ihre Kosten senken. Dazu verlagern sie etwa ihre klassischen Dienstleistungen ins Online-Banking, wo sie keine Angestellten beschäftigen müssen. Das Ergebnis haben wir alle zu spüren bekommen. Zwischen 2008 und 2016 wurden allein in Europa satte 27.000 Bankfilialen geschlossen. Mit solchen Sparmaßnahmen machen die Banken allerdings nur kurzfristig Boden wett. Auf lange Sicht sind die meisten von ihnen schlichtweg zu groß, um ihre Dienstleistungen billiger als die kleinen Fintechs anzubieten. Das kalifornische Fintech Robinhood Markets zum Beispiel ermöglicht es seinen Kunden, direkt in börsengehandelte Wertpapiere zu investieren, ohne dafür eine Provision zahlen zu müssen. Es erzielt seine Gewinne allein durch die Zinsen der Ersparnisse, die bereits von seinen Kunden eingezahlt, aber noch nicht in Vermögenswerte investiert wurden. Da können die Geschäftsbanken nicht mithalten. Sie müssen sich ein Beispiel an den Fintechs nehmen und selbst datenversierter werden. So könnten sie zum Beispiel ihre Entscheidungen bei der Vergabe von Krediten verbessern. Bisher vertrauen Banken auf Kreditscores, also die Berechnung der Kreditwürdigkeit auf der Grundlage früherer Kredittransaktionen eines Kunden. Wenn jemand aber noch nie einen Kredit genommen hat, gibt es kaum Referenz und Raum für Fehlentscheidungen. Startups wie Sophie oder Upstart dagegen analysieren viel mehr Daten, zum Beispiel Informationen zum Bildungshintergrund oder der beruflichen Situation eines Antragstellers. So können sie die Ausfallwahrscheinlichkeit viel genauer kalkulieren und meist günstigere Zinsen anbieten. Ähnliches gilt für Beratungen bei Investitionen. Startups wie SickFick nutzen zum Beispiel Matching-Algorithmen. Sie analysieren Investitionen, die professionelle Broker für ihre Kunden getätigt haben, und finden Fonds mit vergleichbaren Risikoprofilen. Sie können auch Gebühren und Provisionen vergleichen und günstigere Anbieter vorschlagen. Bisher haben wir die Herausforderungen und Chancen der Märkte, Verbraucher, Unternehmen und Banken beleuchtet. Aber was ist eigentlich mit der Politik? Blink Nummer 6. Eine Pflicht zum Datensharing könnte digitale Machtkonzentrationen abfedern. Stell dir vor, du und eine Freundin verkauft auf dem Flohmarkt alte Sachen. Sie bekommt vom Veranstalter wiederholt Tipps zu den Vorlieben der Besucher, sodass sie mehr verkauft als du. Ziemlich unfair, oder? So ähnlich könnte es in Zukunft auch auf den datenbasierten Märkten laufen, wenn die profitablen Daten nur wenigen Unternehmen zur Verfügung stehen. Das Problem heißt Machtkonzentration. Monopole verhindern den Wettbewerb am Markt und machen ihn dadurch ineffizient. Bisher konzentriert sich die wirtschaftliche Macht an den Märkten vor allem durch zwei Faktoren. Erstens durch Skaleneffekte. Je höher ein Unternehmen skalieren kann, also je mehr es produziert, desto niedriger sind die Produktionskosten pro Stück. Durch diesen Effekt konnte schon die Ford Motor Company Anfang des 20. Jahrhunderts erschwingliche Autos auf den Markt bringen und zum damals größten Autohersteller werden. Der zweite Weg sind Netzwerkeffekte. Das bedeutet, dass ein Produkt attraktiver wird, je mehr Teilnehmer es nutzen. Dieser Effekt war für den beispiellosen Aufstieg von Plattformen wie Tinder oder Facebook verantwortlich und erklärt auch heute noch ihre Vormachtstellung. Schließlich würde sich heute kaum jemand bei einem sozialen Netzwerk anmelden, bei dem nur ein oder zwei Freunde angemeldet sind. Auf den datenbasierten Märkten kann sich Macht nun zusätzlich durch Feedback-Effekte konzentrieren. Je stärker ein Unternehmen auf KI-gestützte Angebote setzt, die mithilfe ihrer gesammelten Daten eigenständig dazulernen, desto schneller optimiert sich sein Angebot. Man könnte auch sagen, je mehr Daten es auswertet, desto besser wird sein Produkt. Je öfter du zum Beispiel beim Verfassen einer E-Mail die Autokorrektur von Gmail korrigierst, desto mehr Feedback gibst du dem System. Das macht diese Autokorrektur immer besser und desto mehr ziehst du sie Konkurrenzprodukten vor. So setzen sich die beliebten Dienste noch schneller von den Wettbewerbern ab, bis kaum jemand mehr eine Chance hat, sein Angebot auf ein ähnliches Niveau zu hieven. All das ist natürlich Gift für den freien Wettbewerb, ohne den Märkte nicht reibungslos funktionieren können. Hier ist die Politik gefragt. Der Staat hat die Aufgabe, die Ineffizienzen des Marktes auszugleichen. In einer datenbasierten Wirtschaft könnte er dieser Verantwortung zum Beispiel mit einer progressiven Datensharing-Pflicht nachkommen. In der Praxis könnte das bedeuten, dass ein Unternehmen seine gesammelten Daten allen anderen Unternehmen zur Verfügung stellen muss, sobald sein Marktanteil einen bedenklichen Schwellenwert von zum Beispiel 10% überschreitet. Die Daten müssten natürlich anonymisiert werden, damit das branchenweite Feedback-System nur Informationen zum reinen Nutzerverhalten analysiert. Bei einer progressiven Datensharing-Pflicht könnte sich die Menge der zu teilenden Daten an der Größe des Marktanteils orientieren. Von einem solchen Ansatz würden insbesondere kleinere Unternehmen profitieren, die selbst noch keine große Nutzerbasis haben. Sie hätten plötzlich ähnliche Voraussetzungen für die Entwicklung und Optimierung neuer Dienstleistungen wie die großen Player. Das würde den Wettbewerb am Markt spannend halten. Blink Nummer 7. Die Digitalisierung krempelt auch den Arbeitsmarkt um. Und die Politik ist gefragt. Wie wirken sich all diese Veränderungen eigentlich auf den größten Teil der Gesellschaft aus? Die Arbeitnehmer. Wir mögen noch ein Stück weit von vollautomatisierten Pflegeheimen und selbstfahrenden Bussen entfernt sein, aber Fakt ist, dass die Digitalisierung schon längst dabei ist, menschliche Arbeitskräfte zu verdrängen. Ein Indikator dafür ist die Lohnquote, also der prozentuale Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen. Der Vormarsch der digitalen Technologien sorgt in nahezu allen Industrienationen dafür, dass diese Quote sinkt. In den USA zum Beispiel ist sie seit den 1980er Jahren von 67 auf 47% gefallen. Ein ähnlicher Trend ist sogar in China und Indien zu beobachten, die beide immer noch gigantische Wachstumsquoten in der Wirtschaft verzeichnen. Die größten Gewinner dieses Umbaus am Arbeitsmarkt sind die Unternehmen, die ohnehin schon groß sind. Sie nutzen neueste Technologien, große Datenmengen und KI-getriebene Systeme, um die Vormachtstellung in ihren jeweiligen Branchen auszubauen und riesige Gewinne einzustreichen. Der Ökonom und MIT-Professor David Autor bezeichnet sie als Superstar-Firmen. Gemeint sind Tech-Konzerne wie Facebook, Apple oder Spotify, die besonders von den Netzwerk- und Feedback-Effekten profitieren. Ihr Erfolg ist das Leid der anderen. Digitale Firmen wie Facebook schaffen nämlich bei all ihrem Wachstum so gut wie keine neuen Arbeitsplätze. Und überall dort, wo menschliche Arbeitsplätze eigentlich noch gebraucht werden, werden sie sukzessive durch die computergesteuerte Automatisierung ersetzt. Auch hier könnte die Politik eingreifen, um der Macht- und Vermögenskonzentration entgegenzuwirken. Für den Anfang sollten Superstar-Firmen ihre Steuerschuld nicht mehr durch erfinderische Steuertricks umgehen können. Während die Arbeitnehmer jährlich ihre Einkommensteuer abdrücken, schleusen gerade die großen und reichen Firmen gigantische Summen am Fiskus vorbei. Apple zum Beispiel soll 2016 allein in Deutschland ca. 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Davon hat der deutsche Staat aber nur 25 Millionen erhalten. Das sind lächerliche 0,25%. Superstars müssen, so die Autoren, endlich angemessen hohe Unternehmenssteuern zahlen. Zusätzlich fordern sie die progressive Datensharing-Pflicht. Davon könnte die gesamte Gesellschaft profitieren. Zum Beispiel, wenn Autohersteller anonymisierte Fahrerdaten weitergeben, sodass Straßenbauämter rechtzeitig gefährliche Straßenabschnitte erkennen. Die vielen zusätzlichen Steuereinnahmen könnten auch zur Finanzierung eines partiellen Grundeinkommens in Höhe von 400 bis 500 Euro im Monat verwendet werden. Mit einer solchen Grundversorgung bestünde weniger Abhängigkeit vom Lohn und dadurch könnten Menschen ihre Tätigkeiten freier auswählen. Wo wir schon dabei sind, werfen wir im letzten Blink noch einen weiteren optimistischen Blick in unsere datenversierte Zukunft. Blink Nummer 8. Datenbasierte Technologien können unsere Welt nachhaltiger und menschlicher machen. Nun könnte all die Rede von Daten und Automatisierungen den Eindruck erwecken, wir Menschen spielten in der digitalen Zukunft gar keine Rolle mehr. Dabei könnte im Grunde sogar das Gegenteil der Fall sein. In einem optimistischen Zukunftsszenario gewinnen wir dadurch, dass wir lästige und repetitive Tätigkeiten den Technologien überlassen, wieder ein großes Stück Freiheit zurück. In einer solchen schönen neuen Welt der Daten können wir Menschen frei entscheiden, welche Tätigkeiten wir selbst erledigen und welche wir an die Maschinen abgeben. Dadurch haben wir wieder mehr Zeit für die angenehmen und sinnvollen Dinge des Lebens, für zwischenmenschliche Beziehungen, soziales und kulturelles Engagement und alles andere, was uns Freude bereitet. Der monatliche Zuschuss des partiellen Grundeinkommens würde uns zumindest ein Stück weit von dem Zwang befreien, arbeiten zu müssen, um unsere Rechnung zu bezahlen. Du könntest dir einen weniger gut bezahlten Job suchen, der dir dafür aber sinnvoller und erfüllender erscheint und im Idealfall anderen Menschen zugutekommt. Je mehr uns also Maschinen lästige und eintönige Jobs abnehmen, desto mehr Zeit und Kraft haben wir für all die Tätigkeiten, die wirklich menschliche Fähigkeiten erfordern. Die Effizienz der datenbasierten Transaktion wird außerdem für mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität sorgen. So können Verbraucher immer genau das finden, was sie auch wirklich brauchen. Anstatt ein Handy nach dem anderen zu kaufen, werden sie gleich das für sie ideale Modell finden können und es mehrere Jahre benutzen. Von dieser datengetriebenen Nachhaltigkeit können auch Unternehmer profitieren. Nehmen wir einmal das Beispiel Logistik. Anno 2017 waren zum Beispiel bis zu 30% der Fracht-LKWs auf Europas Straßen unbeladen unterwegs. Eine ziemliche Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Würde man aber LKWs, Warenlager und Empfänger innerhalb von intelligenten und datengetriebenen Netzen miteinander verbinden, könnte man unbeladenen LKWs für einzelne Streckenabschnitte einfach neue Waren zuteilen und so Leerfahrten verhindern. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch Schadstoffemissionen. Die neuen Datenströme können unser Leben auch gesundheitlich verbessern. Je mehr Patientendaten erfasst und analysiert werden, desto präziser und effektiver werden die Diagnosen und Behandlungsmethoden. Das bringt uns größere Heilungschancen und generell mehr Lebensqualität. So berechtigt die Sorgen um den Schutz unserer Privatsphäre sind. Unter den richtigen Rahmenbedingungen bringen uns die datenbasierten Märkte mehr Freiheit und eine höhere Lebensqualität. Das waren unsere Blinks zu Das Digital. Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus von Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Sammlung und Auswertung großer Datenmengen wird unsere Zukunft prägen. Algorithmen werden unser Nutzer- und Konsumverhalten, unsere Präferenzen und Bedürfnisse auswerten und für eine effizientere Koordination in vielen Lebensbereichen sorgen. Aber damit davon nicht nur eine Handvoll reicher und datenversierter Konzerne profitiert, muss die Politik Superstar-Firmen dazu zwingen, ihre Datenschätze zu teilen. Dann können wir eine digitale Marktwirtschaft schaffen, die allen faire Chancen bietet. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.